Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Digitaler Stress muss nicht sein, sagt Jan Kalbitzer. Der Psychiater forscht am Zentrum für Internet und seelische Gesundheit an der Charité in Berlin mit Außenstellen in Tübingen und Münster. Sein Thema? Online bleiben, ohne den Verstand zu verlieren. Was für ihn digitale Paranoia bedeutet, das hat sein SWR1-Leute erklärt.
Digitale Paranoia bedeutet für mich, dass wir eine neue technische Entwicklung haben, die Vorteile und Nachteile bietet. Und manche Menschen sich da in eine Angst reinsteigern, die irrational ist, die übermäßig ist und dadurch uns Chancen nehmen. Ich will das nicht ganz schlecht machen. Ich habe vor einer Weile eine Lesung gehabt in Tübingen. Da waren ganz viele Manfred Spitzer-Fans. Und Manfred Spitzer wird immer so ein bisschen als mein Gegenspieler wahrgenommen oder ich als seiner. Das finde ich gar nicht so. Ich finde, dass er dadurch, dass er das sehr pointiert und auch manchmal aggressiv in die Debatte gebracht hat, die Diskussion auch eröffnet hat über das Internet und über die Folgen des Internets. Ich finde nur, dass man sich der Verantwortung des weißen Kittels noch bewusster werden muss. Wenn man sich als Arzt hinstellt und sagt, das Internet macht uns krank, dann nehmen sehr viele Menschen das sehr ernst und so einfach ist es eben nicht.
Ja, wo Sie gerade Manfred Spitzer erwähnen, wir haben neulich auch eine Sendung mit ihm gemacht in Ulm, wo er eben auch Hirnforscher ist. Wie Sie sagen, er ist ja ein erklärter Gegner von Handys bei Kindern und Jugendlichen. Und er sagte da zum Beispiel über einen Versuch, bei dem Jugendliche aufs Handy verzichtet haben, können wir gerade noch mal eben anonymisch reinhören.
Den Guten, bei denen ändert sich gar nichts. Da hat es also vorher auch nicht geschadet. Ja? Und je schwächer die Schüler sind, desto mehr hat es ihnen geschadet und desto besser werden sie. Das ist deswegen so wichtig, weil viele Politiker heute ja sagen, hey, wir brauchen, oder das können Sie auch bei Bitkom nachlesen, wir brauchen jetzt vor allem die Digitalisierung der Kinder der Hartz-IV-Empfänger. Ja, das ist Wunschdenken, denn wenn man mal guckt, was dann wirklich passieren würde, und das weiß man, ja, dann werden die noch schlechter.
Sind Sie denn der Meinung, die Manfred Spitzer da gerade genannt hat? Unterschreiben Sie das?
Nein, ich glaube, dass es nichts bringt, den Kindern und Jugendlichen das möglichst lange zu verbieten und sie dann irgendwann drauf loszulassen, sondern ich glaube, man muss sie früh reguliert begleiten. Das ist das eine. Und das andere ist auch immer eine Abwägungssache. Wenn mir Eltern sagen, ich weiß nicht, ob ich meinem Kind das Tablet geben soll, dann sage ich, es ist immer eine Abwägung gegen das, was das Kind sonst bekommt. Also Eltern zum Beispiel sich sehr viel streiten, da sage ich, wenn die zu mir kommen, es kann besser sein, auch einem Dreijährigen mal für 15 Minuten oder 20 Minuten das Tablet hinzustellen und einen Film laufen zu lassen und sich dann im Nebenraum zu streiten, das Kind kriegt den Streit nicht mit, da kann es sein, dass das Tablet der geringere Schaden ist, das geringere Übel ist, auch wenn ich es nicht gut finde, jemandem so Filme zu zeigen und dann so ein Kind damit allein zu lassen.
Das ist wobei keine gute Manfred Lösung. Spitzer dann natürlich ganz anders argumentiert und dahingehend dann eben sagt, ja, das kindliche Hirn ist gar nicht in der Lage, eben all das, was da gezeigt wird, zu verarbeiten.
Das sehe ich genauso, aber ich glaube, dass der Streit möglicherweise das größere Übel ist. Deswegen will ich mal so sagen, es hängt immer davon ab, wogegen man das abwägt. Und dann ist die Sache, mit einem Kind gemeinsam Tablets zum Beispiel zu nutzen, kann ganz wunderbar sein. Man kann es nutzen als Ressource, auch mal um Filme zu gucken oder was zu lesen. Ein großes Problem, was ich auch sehe, sind diese Bildschirme. Ich mag die Bildschirme auch nicht, aber Internet sind ja nicht nur Bildschirme. Das Internet findet ja auch über die Ohren statt. Ich höre mit meinen Kindern zum Beispiel ganz viel Musik, die wir online streamen. Das ist auch Internet. Das ist also eine Vereinfachung. Ich finde den Bildschirm an sich, wenn man ihn zu lange anstarrt, auch anstrengend. Aber auch das kann man mit Kindern und Jugendlichen machen, wenn man sie eben dabei begleitet und das positiv nutzt.
Das Internet ist da und geht auch nicht mehr weg. Also lasst uns überlegen, wie wir das Beste daraus machen. Das sagt der Psychiater Jan Kalbitzer, der am Zentrum für Internet und seelische Gesundheit an der Berliner Charité forscht. Und Jan Kalbitzer erzählte auch, welche überraschende Erkenntnis er vor kurzem im Internet erlebt hat.
Meine Erkenntnis war, dass ich auf Zeit Online selber Artikel geschrieben habe und dann mitdiskutiert habe unten im Diskussionsbereich. Und die Leute total super diskutiert haben, weil diese Bereiche total in Verruf geraten sind in den Medien.
Das Kommentieren, ne?
Das Kommentieren ist total in Verruf geraten. Und ich habe da diskutiert. Manche waren erstmal so ein bisschen, dass sie mich angeblufft haben, war mein Gefühl. Und dann habe ich darauf reagiert und habe gesagt, wollen Sie mich anmeckern oder wollen Sie mit mir diskutieren? Und dann haben die sofort ganz nett mit mir diskutiert. Ich war total begeistert davon. Und andersrum habe ich erlebt, dass ich mich selber sehr geärgert habe über ein Statement in einer Zeitung. Und zwar war das auch noch in meiner Lieblingszeitung, dass jemand geschrieben hat, Emmanuel Macron hätte einen Ödipus-Komplex oder hätte seine Mutter geheiratet. Das hat mich so geärgert. Wenn ein Mann eine ältere Frau heiratet, dann ist er nicht psychisch krank oder hat irgendeinen Neurosa-Komplex notwendigerweise. Kann er auch haben, muss aber nicht sein. Und so gleich diesen Freud-Krams aufzumachen, hat mich so geärgert. Da habe ich darauf reagiert auf Twitter und da hat niemand reagiert. Und da habe ich diese Wut erlebt. Und beides waren ganz interessante Effekte, zu sehen, wie wütend es machen kann, wenn keiner auf einen reagiert in einer Zeitung, wo man sich über etwas ärgert. Und andererseits, wie leicht Leute in eine positive Diskussion übergehen.
Ja, wo Sie Macron gerade angesprochen haben, jetzt stehen ja auch wir vor einem Wahlkampf. Wird der kommende Wahlkampf ein Internetwahlkampf, den wir noch nie erlebt und gesehen haben?
Das Schöne ist ja, dass wir so sehr in der Lage sind, uns an Dinge zu gewöhnen, wir Menschen, und anzupassen. Und man hat ja schon im Macron-Wahlkampf gesehen, dass es vorher diese Leaks gab und es nicht so einen großen Effekt auf die Wahl hatte und die Medien auch super reagiert haben und das nicht sofort alles aufgegriffen und hysterisch reagiert haben. Daran sieht man, dass insbesondere auch öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland, denen viele Menschen immer noch sehr vertrauen, und auch die großen Tageszeitungen und Radiosender zum Beispiel, dass sie eine ganz wichtige Funktion haben. Und wenn die da nicht aufspringen auf diese Hysterie, dann haben wir schon viel erreicht. Und wenn wir sagen, dass die Sachen, die über so Leaks rauskommen oder diese Manipulationsversuche, dass wir die nicht ernst nehmen dürfen, weil wir nicht wollen, dass unsere Gesellschaft von außen negativ beeinflusst wird, dann haben wir auch schon viel gewonnen, und das passiert ja gerade. Das heißt, wir lernen daraus, was woanders passiert ist. Wir wissen natürlich nicht, was auf uns zukommt an Manipulationsversuchen, aber ich glaube, dass die deutsche Zivilgesellschaft sehr robust ist und dass wir da gut mit umgehen können.
Und dennoch erleben natürlich Medien jeglicher Art auch die Fake News. Auch hier in Deutschland werden auch beschimpft als Lügenpresse. Auch das wird doch vermutlich noch zunehmen, eher als abnehmen.
Nein, ich glaube, dass eine ganz spannende Diskussion in unserer Gesellschaft angestoßen wurde über Politiker, über Medien, und dass es da gute Reaktionen drauf gibt. Mein Eindruck ist, dass sich viele Menschen, viele Journalisten, viele Menschen, die Medien machen, damit auseinandersetzen, was diese Vorwürfe bedeuten, und offener zu werden und zu gucken, wie man es besser machen kann. Und ich sehe da eine sehr positive Entwicklung. Und ich glaube, dass wir durch diese ganze Debatte, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise entstanden ist und wo die ganzen Vorwürfe kamen, dass Dinge nicht gesagt würden, eine Diskussion über Medien hatten, die sehr, sehr hilfreich war. Und ich sehe da eine positive Entwicklung. Ich glaube nicht, dass es schlechter wird.
Von Tennessee bis Kentucky. 1049 Kilometer ist der Tennessee River lang. Und Andreas Fahrt, Chemieprofessor von der Hochschule Furtwangen, ist diese Strecke geschwommen. 34 Tage lang. So einen extremen Schwimmmarathon hat er vor 3 Jahren schon mal gemacht. Da ist er den kompletten Rhein entlang geschwommen. 1231 Kilometer. Immer im Dienste der Wissenschaft. Er will die Bevölkerung für sauberes Wasser und ein ökologisches Gleichgewicht sensibilisieren. Am Montag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Michel Ries. Warum er für die kürzere Strecke beim Tennessee River dennoch länger gebraucht hat, hat er da auch erklärt.
Er fließt leider deutlich langsamer als der Rhein. Der Rhein hat maximal 9 Stundenkilometer Fließgeschwindigkeit. Und wenn Sie selber 5 Stundenkilometer schwimmen, dann sind Sie mit 14 Stundenkilometern unterwegs. Und das rechnet sich natürlich am Ende. Der Tennessee River hat nicht mal eine Meile pro Stunde Fließgeschwindigkeit gehabt, als ich da war. Es war schon besser, aber es war jetzt ziemlich lange Zeit ohne Regen. Und er hat wenig Wasser geführt. Und er hat 9 Stauseen. Chickamauga, Pickwick, LaFort Loudoun und so weiter. Und der längste am Schluss noch, der Kentucky Lake, mit über 100 Meilen Länge. Da steht das Wasser. Und das ist
also das ist die Erklärung dafür. Dadurch, dass ich in diesen großen Seen das Wasser einfach dann ausbreitet, geht der Fluss verloren im wahrsten Sinne des Wortes.
Es gibt, wie gesagt, 9 Staudämme. Das Wasser ist unheimlich breit. Es werden wirklich Seenlandschaft. Es ist kein Fluss mehr zu spüren, keine Strömung. Ist ja auch schön, weil es wird Hydroelectric Power gemacht, also Wasserkraftwerke sind da angesiedelt, die umgehend mit Strom versorgen.
Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie langsamer unterwegs waren, logischerweise, gab es auch Vorteile beim Schwimmen, dass der langsamer fließt, der Fluss?
Nee, es gab eigentlich keine Vorteile. Wellen gab es genauso in den großen Seen wie am Rhein auch. Hohe Temperaturen, deutlich wärmer als der Rhein, fast 10 Grad wärmer.
Bis zu 30 Grad Wassertemperatur. Habe ich noch nie gehört gehabt, dass ein Fluss so warm sein kann. Wie kommt das?
Wir sind in den Südstaaten, Hochsommer, August. Es ist draußen unheimlich heiß gewesen, auch über 30 Grad. Und dann wärmt sich natürlich ein stehendes Gewässer entsprechend auf. Also ein Meter unter der Oberfläche war es schon deutlich kühler, aber ich bin auf der Oberfläche geschwommen, naturgemäß. Und da war es natürlich entsprechend heiß. Ab und zu bin ich auch ein bisschen runtergetaucht, um mich abzukühlen. Oder wir haben mit Eispacks den Neoprenanzug gefüllt, richtig mit Eiswürfel vorne und hinten. Das war dann eine angenehme Kühlung.
Warum haben Sie bei diesen hohen Wassertemperaturen nicht einfach auf den Anzug verzichtet?
Ja, nach 8 Stunden und am Ende waren es dann 27 Grad. Wenn ich ihn ausgezogen habe, war ich eigentlich ausgepowert und hat gefröstelt. Dann habe ich einen Passiv-Sampler an meinem Bein getragen. Den wollte ich auch nicht mit Sonnencremes verschmutzen.
Ist das, Passiv-Sampler?
Der hat die Stoffe im Wasser aufgenommen, die drin gelöst sind. Die adsorbieren an einer Membran. Die muss ich ja irgendwie am Körper befestigen. Das habe ich wie so eine Neoprensocke am Neoprenanzug befestigt. Außerdem bietet der Neoprenanzug natürlich Sonnenschutz. Ich wollte mich nicht alle halbe Stunde mit Sonnencreme einschmieren und dadurch die Analytik verfälschen.
Start war in Knoxville in Tennessee, Ziel dann in Paducah, Kentucky. Welche Phase auf den gut 1000 Kilometern war für Sie am schwierigsten?
Am schwierigsten war am Schluss der lange Stausee, aber da bin ich ja fast schon zu Hause, in Anführungszeichen, gewesen. Und den habe ich dann zusammen mit Unterstützung meiner Söhne, die teilweise mitgeschwommen sind und vorausgeschwommen sind. Dann kann man sich auch mal nur auf Füße konzentrieren und nicht auf die Umgebung, die teilweise gar nicht zu sehen war, weil der Fluss, der See so breit war. Und das hat mich dann bis zum Ziel geführt.
Gab es irgendwann mal eine Situation, wo Sie gedacht haben, so, ich habe keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf?
Leider schon am zweiten Tag, als der Körper so malträtiert war, dass ich Hautöffnungen hatte durch den Abrieb vom Neoprenanzug. Und ich war noch nicht darauf eingestellt, 18 Meilen, 20 Meilen am Tag zu schwimmen mit Muskelkater. Da habe ich gedacht, was jetzt alles so gut organisiert. Die Camps sind angemietet, wo wir untergebracht sind. Jetzt musst du trotzdem weitermachen.
Bücher sind wie Kinder, das sagt Karin Jeckel. Ja, dann hat sie mehr als eine Großfamilie, denn die Autorin aus Oberkirch im Schwarzwald hat mehr als 100 Bücher geschrieben. Historische Romane, Kinderbücher, Sachbücher, der Fokus immer auf schwierige und außergewöhnliche Lebenslagen. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim erzählte sie auch über die Biografie, die sie über Gisela Forster geschrieben hat, eine ganz besondere Frau.
Die Frau ist absolut spannend, weil sie von ihrer Persönlichkeit her sehr emotional ist, sehr kognitiv ist, also sehr gebildet, sehr gescheit ist, ihr Leben total im Griff zu haben scheint und sich trotzdem auf einen katholischen Priester einlässt, eine Liebesbeziehung mit ihm eingeht, zwei Kinder mit ihm bekommt, volles Rohrrisiko fährt, wenn das auffliegt, ihren Beruf zu verlieren, der Mann dann gleichzeitig auch, und die es trotzdem tut im vollen Bewusstsein dessen, dass die Frau in der Kirche benachteiligt wird und sie das ändern will.
Eine Frau, die über viele Jahre ein Doppelleben geführt hat, ja, weil das durfte ja nicht öffentlich, ja, werden, dass diese beiden Kinder vom Schulleiter sind und sie, richtig, war ja auch noch die Lehrerin an, genau, dieser Schule.
Genau, das war sehr, sehr schwierig und hat auch dazu geführt, dass ihre Kinder sehr belastet gewesen sind, besonders der ältere Sohn, über den ich auch ein Buch geschrieben habe, über sein Leben, und der damals zu mir gesagt hat, eigentlich ist das richtig angsterregend, dass du jetzt über mich schon eine Biografie schreibst. Mhm. Und der tatsächlich dann wenige Jahre später, kurz vor seinem 30. Lebensjahr, verstorben ist.
Irgendwann haben die Eltern, sprich der katholische Mönch, der auch Schulleiter war,
ja,
und die laizistische Lehrerin sich zueinander bekannt und haben versucht, miteinander zu leben. Und es hat nicht funktioniert.
Das hat leider gar nicht funktioniert, weil ihr Mann sein mönchisches Leben nicht wirklich überwinden konnte und mit dem Alltag in einem Haus, das noch nicht so richtig fertig gebaut war, mit zwei Kindern, die so in der Pubertät steckten und vor Pubertät, einfach nicht fertig geworden ist.
Also mönchisches Leben heißt auch quasi autistisches Leben?
Autistisch vielleicht, aber eher so, dass er doch sehr viel Ruhe gebraucht hat und sehr viel für sich sein gebraucht hat und tatsächlich auch im richtigen Leben nicht wusste, was er machen soll. Er wusste beispielsweise nicht, wie er einkaufen geht, oder er kam auch nicht klar mit seiner Scheckkarte zum Beispiel, oder wie er im Haushalt helfen sollte. Er sah nichts, was zu tun war, und wenn die Kinder genervt haben, dann war er völlig daneben, weil Kinder in seinen Augen als Schulleiter, die hatten diszipliniert am Platz zu sitzen und zu lernen, aber die hatten nicht dumme Fragen zu stellen und zu toben und zu kreischen. Ja. Das konnte er nicht aushalten.
Frau Forster, also Gisela Forster, hat dann irgendwann ein großes Interesse daran entwickelt, die Strukturen der katholischen Kirche zu ändern. Was, richtig, hat sie da genau gemacht?
Sie hat sich zur Priesterin weihen lassen, mit etlichen anderen Frauen zusammen auch, die unter dem Namen Donaupriesterinnen firmieren, auch bekannt sind, und hat auf die Art und Weise das Priesterinnenamt ins Leben gerufen, das es gar nicht gibt.
Es gibt Menschen, die träumen davon, einfach alles zu vergessen. Die trifft Max Rinneberg regelmäßig, und jedes Mal sagt er dann, das ist nichts, was du haben willst. Denn er hat sein Gedächtnis verloren. Nach einem Treppensturz wachte er nach kurzer Bewusstlosigkeit im Krankenhaus auf und erkennt seine Familie und Freunde nicht mehr. Das ist 9 Jahre her, und bis heute kann er sich an die ersten 17 Jahre seines Lebens nicht erinnern. In SWRs Leute hat er erzählt, wie es ihm in dieser Situation ging.
Überfordert. Konnte das Ganze nicht greifen, nicht verstehen, nicht einordnen, weil ich eben dachte, gerade eben auf die Welt gekommen zu sein. Und dann ist da auch noch die Frau und der Mann, die neben einem am Bett stehen und dann sagen, ich bin deine Mutter und das ist der Thomas. das war dann schon ein bisschen zu viel in dem Moment. Bin dann relativ schnell wieder auch eingeschlafen.
Wie konnten Sie sich dann nach und nach an diese Situation gewöhnen? Kann man sich daran gewöhnen?
Das hat lange gedauert, das auch anzunehmen und zu gewöhnen, ist vielleicht eher das falsche Wort. Das war zu akzeptieren, musste schnell lernen, was aber auch doch seine Zeit gedauert hat.
Wie lautete die Diagnose?
Retrograde Amnesie.
Das bedeutet?
Dass ich alles von dem Unfalltag bis zur Geburt vergessen habe. Mein biografisches Gedächtnis, wo ich eben bin, wer ich bin, wer die Menschen um mich herum sind.
Gab es diese Diagnose gleich, als Sie im Krankenhaus waren, aufgewacht sind? Wie wurde Ihnen das mitgeteilt?
Na, die gab es dann erst am übernächsten Tag, wo dann die Ärzte dann eben gesagt haben, bei einer Stippvisite mit allen anderen, das ist der Patient, dies und jenes ist vorgefallen, das ist die Diagnose. Und dann sind die Ärzte auch schon wieder weitergegangen.
Welche Fragen haben Sie sich da gestellt? Ich könnte mir vorstellen, da ploppt doch ein Berg an Fragen auf.
Ja, ich habe mich als erstes gefragt, wer ich bin und ob das auch wieder weggeht. Ob ich dann im nächsten Moment doch wieder weiß, wer ich bin, wo ich überhaupt hingehöre.
Da kam aber nichts.
Leider gar nichts.
Wie fühlte sich das an?
Leer. Das ist eine schwarze, kraftsaugende Leere, die alles ein, ja, die auch die Energie wegnimmt, die Hoffnung dann irgendwo ein bisschen begräbt in dieser Dunkelheit, aber dann mit der Zeit kommt man dann doch wieder zurück.
Wie lange hatten Sie Hoffnung, dass das Gedächtnis zurückkehrt?
Ja, einige Wochen, fast schon, ja, 2-3 Monate, bis dann eben auch der Arzt gemeint hat, man könnte sich daran oder damit mal auseinandersetzen, dass da nichts wiederkommt.
Was war das für ein Moment, als Ihnen das mitgeteilt wurde?
Eine gewisse Erleichterung war das auch, weil man dann so ein etwas Greifbares hatte, eine Aussage wenigstens mal, okay, das wird vielleicht so bleiben und nicht immer wieder die Hoffnung bekommen, ja, das wird schon wieder, das kommt, wir müssen uns nur die Zeit nehmen. Das war so ein bisschen Erleichterung auch, das so, obwohl so schwer es auch daneben war.
Sie reden da jetzt, ich sag mal, ganz locker drüber und auch befreit wirkt das in irgendeiner Form.
Definitiv.
Wie haben Sie diesen Weg gehen können? Was hat Ihnen geholfen?
Der Rückhalt der Familie auf jeden Fall. Zu wissen, okay, die unterstützen einen, die sind da, wenn man was braucht und wenn man jemanden eben auch braucht, einfach mal, um auch nur in einem Raum zu sitzen. Das hat geholfen und das war eben der größte Antrieb, dann auch weiterzumachen. Und heute kann man eben so leicht drüber reden, weil es ein Teil meiner Geschichte ist. Bin ich und so wie ich heute bin, bin ich auch aufgrund dieser Geschichte.
Max Rinneberg verlor mit 17 Jahren durch einen Treppensturz sein Gedächtnis. Bis dahin war er sportlich, lief Marathon, interessierte sich für Fußball. Und heute, 9 Jahre später, beschreibt er sich als Lebemann, der Genuss mag. Er arbeitet als Weinsommelier in einem Golfhotel in Osttirol. Er hat ein neues Leben begonnen. Die Momente, als er merkte, es kommt einfach keine Erinnerung zurück, hat er bei uns in SWR1 Leute als Abgrund beschrieben, der sich immer wieder auftat.
Also ich jetzt in Erinnerung kann ich mir das immer wieder aufrufen, wie diese Bilder aussahen eben. Aber heute erlebe ich das Gott sei Dank nicht mehr. Es war auch einmalig, aber es ist auch für mich gut, dass ich mich daran auch erinnern kann, wie das eben dort war, um eben da auch wieder ein bisschen Kraft herauszuziehen, zu wissen, dass das eben nicht mehr oder erstmal nicht wiederkommt.
Es gibt dieses schöne Zitat von Nietzsche, der sagt, wer den Abgrund liebt, braucht Flügel. Haben Sie die Flügel an sich selbst gefunden?
Inzwischen habe ich die Flügel, ja. Inzwischen kann ich über diesen Abgrund schweben. Ist ja keine Gefahr mehr für mich.
Was gibt Ihnen da die Flügel?
Der ganze Rückhalt und die Erfahrung, die ich mit meiner Geschichte jetzt gesammelt habe, dass es doch weitergeht, dass es immer noch einen Weg gibt. Ich bin heute glücklich, habe das Große, ja, losgezogen, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann. Und die Familie, die immer hinter einem steht, sind die Flügel, die das Leben auch weiter antreiben.
Gibt es auch Menschen, die vielleicht sagen, Mensch, da träume ich eigentlich von, alles zu vergessen, ja, und nochmal von vorne anzufangen?
Ja, die höre ich ganz oft immer wieder. Es gibt viele Menschen, die auch irgendwas erlebt haben, was jetzt nicht so schön ist, um es mal nett auszudrücken. Die sagen dann, die hätten das dann auch gerne. Wo ich dann aber immer verneinen muss und sage, das möchtest du nicht. Denn du verlierst nicht nur deine positiven Erinnerungen und die negativen, sondern du verlierst auch ganz viel an Emotionen und Gefühlen, was eben auch das uns zu den Menschen macht, der wir sind. Und gerade die Negativen sind noch wichtiger als die Positiven, die wir brauchen, um einfach selbst zu wachsen und
sich zu entwickeln.
Zu entwickeln. Weiterzukommen.
Wie ist es heute, wenn Sie Fotos sehen von der Zeit, von dem Leben von bis zu 17 Jahren?
Schwierig. ich sehe zwar, dass ich das bin, aber ich erkenne mich nicht wieder. Also das kann, da kann ich auch Bilder von Wildfremden leider anschauen. Jedes Bild hat ja für einen immer eine Emotion und eine Geschichte davor und danach. Die fehlt mir dann auch komplett. Und das tut nicht gut, da kann ich dann auch eine leere Zeitung anschauen.
Ja, wir haben gerade begonnen darüber, wie der Körper reagiert. Gibt es auch körperliche Reaktionen, wenn Sie solche Bilder betrachten?
Ja, Gänsehaut. Und eine Leere kommt da wieder auf. So was Kaltes zieht da in mir hoch.
Also es ist gar nicht gut, so sehr in der Vergangenheit auch zu rühren.
Leider nicht. Es fällt mir schon schwer. Aber ich weiß auch, dass, da bin ich mir sehr sicher, dass irgendwann der Moment kommt, wo ich eben dann die Kraft und auch die Energie dafür einfach habe, dass ich das dann auch anschauen kann und auch wieder aufarbeiten kann. Nur im Moment muss ich vielleicht noch ein bisschen stärker und gefestigter werden in meinem jetzigen Leben, bevor eben dieser Schritt dann kommen kann.
Ist da immer noch auch ein Funken Hoffnung, dass es vielleicht zurückkehrt?
Ich hoffe, dass irgendwie wann mal was kommt, aber ich weiß nicht, ob ich es da tatsächlich haben, wenn ich mich erinnern möchte, weil ich gerade jetzt gelernt habe, damit eben ohne Erinnerung klarzukommen.
Ja, das wäre wieder ein kompletter Umschwung.
Ja, und wer weiß, wie ich mich dann entwickeln würde, wenn ich wieder alles weiß. Da ist vielleicht auch so ein bisschen die Angst, schizophren zu werden vielleicht. Keine Ahnung, wie ich dann reagieren würde. Ich sehe das heute alles schon recht entspannt und komme damit gut klar. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Situation.
Wer regiert künftig mit wem? Bleibt alles beim Alten oder gibt es Überraschungen, die auch die Meinungsforschungsinstitute nicht vorhersehen? Albrecht von Lucke ist Politologe und Publizist und beobachtet den Wahlkampf ganz genau. Am Mittwoch war er bei Michel Ries in SWR1 Leute zugeschaltet aus Berlin und sagte, ja, so sehr er die Spitzenkandidaten auch beobachtet, alles schaut er sich im Fernsehen dann doch nicht an.
Nein, jede Sendung dann doch beim besten Willen nicht. Ich versuche, das Wichtige mitzunehmen und das ist eine Menge. Auch in diesen Wahlzeiten, keine zwei Wochen mehr davor, bei denen man ja leider sagen muss, eigentlich meines Erachtens ist die Wahl wahrscheinlich schon früher entschieden worden.
Wie aufschlussreich war das alles für Sie, was Sie bislang gesehen und gehört haben?
Das war sehr aufschlussreich. Sehr aufschlussreich deshalb, weil ich glaube, dieser Wahlkampf ist schon eine besondere Anomalie gewesen. Wir haben erlebt, dass ein Kandidat, und ich meine nicht ohne Grund, Martin Schulz nämlich enormen Erfolg am Anfang seiner Präsentation hatte, dass man ihn wirklich als eine echte Alternative zu einer ja fast schon ewigen Kanzlerin wahrgenommen hat, dass er dann aber, und ich glaube auch durch, ja man kann sagen, eigenes Zutun, was aber eigentlich leider ein Nicht-Zutun war, nämlich durch die Tatsache, dass er förmlich abgetaucht ist, dass er damit schon seine Chancen verspielt hat.
Jetzt sind es noch 11 Tage bis zur Bundestagswahl. Was kann da möglicherweise noch passieren?
Naja, es passiert ja eine ganze Menge. Und die entscheidende Frage, und das macht es dann doch wieder spannend, ist die Frage, wer wird mit Angela Merkel koalieren? Und man merkt, dass der Wahlkampf von dem Tage des Duells an völlig umgestellt war. Denn mit dem Duell hat Martin Schulz wahrscheinlich die letzte reelle Chance verspielt, noch einmal richtig Boden gut zu machen. Und seitdem ist die Frage endgültig eine andere, nämlich die, wer wird derjenige oder diejenige sein, die an der Seite von Merkel regiert? Und das ist eine schon sehr spannende Frage. Wir haben eigentlich schon ein besonderes Phänomen. Es werden gewissermaßen in den letzten 10 Tagen schon fast vorweggenommene Koalitionsverhandlungen geführt. Das ist übrigens auch bemerkenswert. Wir haben ja einen erstaunlich sanften Wahlkampf, wenn wir daran denken, wie beispielsweise Wolfgang Schäuble und Cem Özdemir vor wenigen Tagen bei Anne Will fast schon vorweggenommene Koalitionsverhandlungen führt. Man merkt, es bringen sich alle Parteien ein Stück weit in Stellung, um nach dem 24.09. koalitionsfähig zu sein.
Sie haben sich jetzt mit dem, was Sie gesagt haben, schon eingereiht in die Masse derer, die sagen, der Fisch ist geputzt, Angela Merkel ist und bleibt Kanzlerin. Aber CSU-Chef Seehofer zum Beispiel hat kurz nach dem TV-Duell Merkel-Schulz warnend den Zeigefinger gehoben und vor Übermut und verfrühter Siegesgewissheit gewarnt. Hat er da nicht recht?
Ja, da hat die Kanzlerin auch recht und das tut sie bei jeder Rede, die sie hält. Es ist eine interessante, fast schon Schizophrenie. Man sieht sie in ungeheurer Selbstgewissheit, zu Recht, wie ich meine, auftreten. Sie weiß, dass der Vorsprung nicht aufholbar ist. Der einzige Faktor, der ihr jedes Mal erwähnenswert und nennenswert ist, ist die Tatsache, bleibt nicht der Wahl fern. Denn das ist natürlich ein Problem, wenn eine Wählerschaft zu sicher ist, was die Siegessicherheit ihrer eigenen Kandidatin anbelangt, dann ist die große Gefahr, dass sie sich eines Tages gar nicht mehr zur Wahl begibt. Das ist natürlich die Sorge der Union, die ist nicht ganz unberechtigt. Aber ich sehe eher das Problem, und das ist auch wieder dramatisch für Martin Schulz, dass auch dort eine Demobilisierung greift, dass die Menschen, die zum Anfangs durchaus Martin Schulz als eine Alternative gesehen haben, jetzt die Gefahr sehen, dass er nicht mehr ins Rennen eingreifen kann und von daher eher die Abwanderung von der SPD noch stärker werden könnte.
Annähern und Abgrenzen. Die Parteien liefern vor der Wahl ein Schauspiel an Nähe und Distanz. Bloß nicht zu viel Kompromissbereitschaft zeigen, aber auch nicht zu wenig, um die Chancen zu wahren. Politologen wie Albrecht von Lucke schauen sich das ganz genau an und liefern ihre Einschätzungen. Er schreibt für die Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. In SWR1 Leute bei Michel Ries hat er seine Einschätzung auch über die Grünen abgegeben, die heute zu einem Parteitag in Berlin zusammenkommen.
Ich glaube, dass die Grünen einen großen Fehler gemacht haben, als sie glaubten, dass sie sich mit der Profilierung als die Ergänzungs, ich nenne es mal als die Ergänzungspartei, vor allem stark Ergänzungspartei für Angela Merkel, also ganz stark auf einem schwarz-grünen realpolitischen Ticket, dass sie sich zu sehr vereinseitigt haben. Das, glaube ich, ist momentan das Problem, was den Grünen auf die Füße fällt. Das ist natürlich in Verbindung zu sehen mit dem Dieselskandal, der eigentlich so etwas hätte sein können. Cem Özdemir hat es, glaube ich, selber so genannt, wie das Fukushima der deutschen Politik. Es ist aber den Grünen gerade nicht gelungen, daraus das Kapital zu schlagen, was sie früher daraus geschlagen hätten. Und ich führe das auch nicht zuletzt darauf zurück, dass mit Herrn Kretschmann mittlerweile ein Ministerpräsident in ihren Reihen ist, der auch durchaus ja als der eigentliche Star der Grünen gelten kann, der aber letztlich Teil der Automobilen Deutschland AG ist und der gerade nicht jemand war, der in dieser Situation stark Front gegen die Automobilindustrie gemacht hat und deutlich gemacht hat, dass es so etwas braucht wie ein Stachel im Fleisch des Automobilen, nennen wir es doch Kapitalismus. Das wären die Grünen früher gewesen und ich glaube, die Bevölkerung hat gemerkt, dass dieser Stachel fehlt und dass die Grünen wohl doch ein Stück weit zu seriös geworden sind, dass sie nicht mehr die Antworten auf die großen Herausforderungen in der Schärfe jedenfalls nicht mehr bieten, wie sie es früher getan haben.
Die Tageszeitung Taz, die jetzt nicht im Verdacht steht, was gegen die Partei zu haben, hat sogar schon die Frage gestellt, brauchen wir die Grünen noch? Ich gebe die Frage einfach weiter an Sie.
Ja, ich glaube, wir brauchen sie eigentlich dringender denn je, denn wir müssen uns ja bewusst machen, in was für Zeiten wir leben. Wir erleben, dass die klimatische Erwärmung, dass letztlich das, was wir in Amerika, aber auch in Asien erleben, Hurricanes, Taifune, dass das letztlich Ausdruck einer ganz, ganz großen globalen Herausforderung ist. Die grünen Menschheitsfragen sind aktueller denn je. Das Problem der Grünen besteht meines Erachtens tatsächlich darin, dass sie sie nicht mehr in der Weise artikulieren. Das ist meines Erachtens ausgefallen, aber wenn die Grünen dahin zurückfinden, dann sind sie wichtiger denn je, meines Erachtens.
Aber das Problem der Grünen, Herr von Lucke, ist doch momentan auch, dass mittlerweile so gut wie alle Parteien umweltpolitische Themen zu ihrem eigenen gemacht haben.
Ja, aber doch nicht in der Radikalität, wie wir das bräuchten. Das ist doch das eigentliche Problem. Ich meine, natürlich ist es Angela Merkel gelungen, sich global als die Klimakanzlerin auszugeben. Aber wenn wir uns nur daran erinnern, dass sie es war, die auf europäischer Ebene regelmäßig gegen die Begrenzung deutscher Abgaswerte vorgegangen ist, dann sehen wir doch, dass die eigentlichen großen Fragen von keiner der Parteien scharf genug adressiert werden. Es geht letztlich, und das merken wir beispielsweise auch in der Fluchtfrage, es geht um die Debatte um das westliche, industrialisierte, ja auch mobilisierte Modell des Industriekapitalismus. Das war die ursprüngliche grüne Fragestellung, die übrigens eine war, die immer quer lag zu der klassischen konservativen, progressiven Spaltung. Die Grünen waren im Kern auch eine konservative Partei. Erhard Eppler hat das einmal als wertkonservativ benannt, weil sie die Frage aufwarfen, wie überlebensfähig ist dieses System? Und da war natürlich die wesentlich radikalere Anfrage im Raum, die übrigens damals und darüber auch viele Junge mobilisiert hat. Heute erleben wir, dass die Grünen schon lange nicht mehr der zwingende erste Adressat für die Jungwähler sind, obwohl sie eigentlich die große generationelle Frage, nämlich wie überlebensfähig machen wir diesen Planeten, nach wie vor stellen müssten. Und ich glaube, das zeigt, dass beileibe nicht die grüne Frage in allen Parteien angekommen ist. Man könnte es im Gegenteil so formulieren, die radikale grüne Frage ist eigentlich bei keiner der Parteien mehr richtig zu Hause.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.